Ich selbst bin gar nicht so konzentriert heute Abend. Ich habe ganz Probleme, einfach mal Gedanken zusammenzubringen. Ich wollte noch eins sagen, die Kinder sind nicht alle da, aber ich möchte es einfach so. Das haben wir im letzten Jahr auch praktiziert, dass die Kinder jetzt in die Kinderstunde geht. Ich habe es jetzt schon zweimal wiederholt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen. Die Kinder, die halt dort nicht da sein können, sind es auch wieder. Und die anderen, die dort nicht da sein können, die sitzen dort die Zeit ab. Und irgendwann war die Kinderstunde für die eine happy und für die andere doch auch wieder, naja, Frömmigkeit, die abstoßt. Und gerade diese Jungs, man geht ja in dem Thema um die Männer, gerade diese Jungs, die klein, oft introvertiert sind, klein diese Struktur, wo man sich nicht hervortun kann, und man sieht, wie sie die anderen im Mittelpunkt sitzen, dann kann man aber sich nicht mit in den Mittelpunkt setzen, sondern man setzt sich zurück. Und irgendwann hat man so einen verkorksten jungen Mann, und irgendwann haben wir dann später in der Gemeinde so Männer, entweder Herrschertypen oder Weichlinge. So können wir manchmal auch die Missionsgespräche gar nicht anders führen. Entweder übertölpen wir der andere oder wir haben Angst vor dem anderen. Entweder gehen wir wie so Tyrannen auf der andere rein oder wir haben Angst vor der anderen. Und so möchte ich auch, dass die Kinder einfach unter uns sich, ihr Kinder, ihr dürft einfach mal rumlaufen, rauslaufen, aber lieb und ruhig sein. Und nicht euch wichtig machen. Ihr seid die Wichtigste hier beim lieben Heiland. Der hat selbst in der Bibel gesagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Und da braucht ihr euch nicht so wichtig zu machen. Und Stefan, euch Kleine, all miteinander, euch habe ich in die Gebetsliste mit reingetragen. Ihr dürft heute Nacht aufstehen, wenn ihr könnt. Ab 5 Jahren kann man das schon. Es gibt Kinder, wo auf der Flucht sind, wo auch schon nachts aufstehen müssen. Und da dürft ihr nachts mal aufstehen, beten, wenn ihr selbst noch nicht betet und Hemmungen habt. Aber da könnt ihr dann prüfen, ob die Erwachsenen, wenn sie beten, mit Herzen beten oder nicht, und könnt dabei lernen und könnt ihr nur am Herzen beten. Ich möchte mal nicht so beten wie der. Der betet ja nur mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen. Und ihr nehmt ja das alles sowieso wahr, und darum spreche ich es einfach mal aus. Aber alles, was man der anderen negativ sieht, kann man sich bei sich auch finden. Und da kann man viel Weisheit lernen und Lebenseinsicht. Dann das Thema, das ist ein Abenteuer für sich gewesen, schon alles. Ich persönlich leide schon sehr lang darunter. Vielleicht noch gerade, weil ich sehe, als ein Programm Pünktlichkeit ist, wollen wir einfach dafür sorgen, dass wir ein bisschen pünktlich sind. Ich leide schon sehr darunter, dass man im Osten, wo auch immer, überall hat es viele Frauen. Nicht, dass wir keine Frau wollen. Ich möchte auch jetzt das letzte Mal gesagt haben, dass ich mich euch Schwestern entschuldige, dass ich für die Männer was auch. Ich bin da wie in einem Zwang. Ich weiß nicht, bin ich schon irgendwie schon falsch gepolt, dass ich mir jetzt abgewöhne, einfach ständig einen Nachsatz zu machen. Aber ihr Schwestern, wir lieben euch doch, auch wenn wir jetzt heute nur für die Männer was machen wollen. Aber letzten Endes bedeutet es auch, dass er vielleicht die Männer mal kennenlernen in ihre ganze komische Struktur. Ich weiß nicht, wer kennt die Männer schon? Und so haben wir irgendwann, habe ich mich doch durchgerungen, nachdem ich von jungen Brüdern ständig überschüttet wird mit Büchern, Thema Männer und Männer. Und ich bin ja auch ein pflichtbewusster Bruder, der junge Brüder nicht nein sagen will. Ich will nicht mehr lesen. Und da habe ich halt die Bücher alle gelesen, habe viel Wertvolles gefunden. Und schon seit Jahren bete ich auch dafür. Und dann hatte ich mal Erlebnisse, ein Mädel in Moldawien, die Susanne, die hat zu mir gesagt, nach der zweiten, dritten Predigt von mir, oh, das ist schön, Ursula, dass er kommt. Habt ihr euch noch gefunden miteinander? Ist das super. Gott erhört Gebete, gell? Die Irren dafür finden zusammen. Und dann hat sie gesagt, Hermann, so wie du predigst, das kann man ja nicht anhören und so kann man doch heute nicht mehr predigen und so. Und ich habe gewusst, dass ich mal gern heiraten will. Und habe ich gesagt, Susanne, du willst mal gern heiraten. Ja, aber es gibt ja gar keine Männer. Und so wie du willst, wie ich predige, das ist eine Botschaft für Frauen. Gott liebt dich, da kann eine Frau sagen, ja gut, das ist schön, ich bin nicht geliebt, das ist schön, das nehme ich an. Man sagt, ja und, brauche ich nicht. Und dann habe ich gesagt, so wie du willst, wie ich predige, so bekehrt sich kein Mann. Und dann sagt sie, du kannst mir predigen, wie du willst. Später hat es mir nach 10 Jahren geschrieben, ich bin verheiratet, ich will in Mission, wir sind glücklich, ich danke dir für das, was wir auch hier lernen durften auf dieser einen Fahrt. Und hat auch immer wieder geschrieben, wenn ich dann welche Rundbriefe schicke, zu mir. Die sind mir sehr wertvoll. Und so bin ich irgendwie dann immer wieder stärker hin, das Thema Männer. Wie erreichen wir Männer in Mission? Wie können wir Männer ansprechen? Gespräche zu führen, vor allen Dingen, wenn es 2 oder 3 sind, ist schon fast unmöglich mit Männern über Glaubensdinge. Da hat man von vornherein schon Angst, weil man es sicher auch kennt. Die 3K sind ja heute noch gegenwärtig, obwohl das ja alles schon abgeschafft ist. Die Frauenküche, Kinder, Kirche. Die Frau war zuständig für Kirche und Kinder und Küche. Und dieses Frau ist zuständig für das Gebet, aber ein Mann doch nicht. Obwohl aus dem Jüdischen waren die Männer einfach diese führenden Leute. Im Judentum immer waren die Männer führend. Die Frauen haben einfach nicht die Rolle so gespielt. Die Männer waren Männer, wenn sie beten konnten, wenn sie mit Kommunikation traten mit Gott. Das ist das orthodoxe Judentum, ist da überhaupt dominant in den Dingen und eindeutig klarstehend. Und so Männer zu erreichen. Und die Männer sind tatsächlich, ich weiß, ich von mir aus, ich habe eigentlich erst angefangen zu leben als Mann, wie ich zum Glauben kommen dürfe. Und das ist ja tausende Ebene. Ruft mich abends jemand an, schon vor Jahren, sagt, Bruder Hermann, wir kennen dich, dort und dort haben wir dich gehört, wir wollen jetzt heiraten, das war sie, wir wollen jetzt heiraten und wir hätten gern, dass du uns traust. Sag ich, ja, hast du einen Mann? Ja, wir wollen ja miteinander heiraten. Sag ich, ich traue euch nicht, du hast keinen Mann. Wenn du einen Mann hast, dann wird er anrufen, wird mich fragen und nicht dich vorne ausschicken. Der ist ein Feigling, so was heiratet man nicht. Ich traue euch nicht. Wenn der mich anruft, mal sehe, aber da muss er erst einmal sich ändern. Und da habe ich aufgelegt einfach. Wie kann ich so ein Ehepaar trauen, wenn er ein Feigling ist und sie muss anrufen, mich fragen zur Trauung? Das ist doch kein Mann. Ich weiß natürlich, dass ich genauso bin und kann mit umgehen, aber das ist schon ein Problem. Aber da fängt es im Kleinen schon an. Später haben sie Kinder. Die Frauen werden dann in die Schule geschickt oder in den Kindergarten, wenn Probleme da sind. Gut, die Männer gehen arbeiten, aber ich weiß auch, ich habe mich auch gedrückt, mit einer emanzipierten jungen Lehrerin einen Knatsch zu machen, ist schon nicht einfach. Da schickt man lieber seine Frau. Und somit ist einfach in dieser ganzen überall ist der Mann nicht präsent. Und es sind so viele kleine Dinge, wo einfach da sind. Im täglichen Leben, wo man diese Bürde abschiebt, Bequemlichkeit auf die Frau. Jetzt weiß ich nicht, ich habe hier einen Artikel, ich möchte doch Verschiedenes denn vorlesen. Das hat mich auch nochmal ermuntert, heute das Thema zu machen. Und zwar war da im, ich möchte nicht von Licht im Osten Reklame machen, aber die haben hier einen Artikel drin gehabt von einem Sergei auf irgendeinem Vorort von Petersburg, Peterhof, Gemeinde hat ein weibliches Gesicht. Als ich Christ wurde und eine Gemeinde kam, stellte ich vor allem fest, die meisten Christen sind Frauen. Es schien mir sonderbar und unnatürlich. Ich hätte gerne mehr Männer in der Gemeinde gesehen. Bald nach meiner Bekehrung fing ich an, im Chor mitzusingen. Der Chor saß vorne, die Gemeinde gegenüber. So konnte ich während des Gottesdienstes in unserer riesigen Kirche die Männer beobachten. Einen besonderen Eindruck machte es auf mich, wenn starke und tapfere Männer, die mich vor Gott beteten und sangen. Das unterstrich die Macht und die Größe Gottes. Wenn ich zum Beispiel einen Mann sah, der in Militäruniform und mit der Mütze in der Hand Lieder sang, schaute ich ihn vom Chor aus mit unbeschreiblicher Begeisterung an. Denn was ist schon Besonderes dabei, wenn sich die vor Gott demütigen, die auch in der Welt als schwach gelten? Wenn sich aber die vor Gott ergeben, die von weltlichem Standpunkt aus ganz gut allein zurechtkommen könnten, dann ist es wirklich eine Bestätigung dafür, dass Gott der wahre Herrscher des Universums ist. Ich frage die Christen, warum gibt es in der Gemeinde so wenige Männer? In der Röchel hörte ich 2 Antworten. Es liegt entweder daran, dass die Männer zu stolz sind um sich vor Gott zu demütigen oder daran, dass die Frauen empfindsamer und deswegen für das Evangelium von der Liebe Gottes offener sind. Diese Thematik ließ mich seitdem nicht mehr los. Ich machte mir viele Gedanken und lade sie ein, mit mir gemeinsam nachzudenken. Ich möchte es einfach vorlesen, weil das kann man gar nicht besser sagen von ihm. Diese Entwicklung führte zu einer Art Matriarchat, also bei dem fast die ganze Verantwortung auf den Frauen liegt. Sie stehen morgens als Erste auf, um für den Mann und die Kinder das Frühstück vorzubereiten. Dann gehen sie zur Arbeit, von dort eilen sie heim, um sich um die Kinder zu kümmern und das Abendbrot für den Mann zu machen, während der Mann gemütlich auf der Couch liegt, Zeitung liest oder surft, Fan sieht oder in der Kneipe geht. So haben wir Frauen, die sich daran gewöhnt haben, für alles verantwortlich zu sein, und unrein für Männer, die für nichts verantwortlich sein wollen und es auch nicht mehr können. Diese Abnormalität ist mittlerweile zur Norm unserer Gesellschaft geworden. Diese Situation transportieren wir ungewollt in die nächste Generation weiter. Die Kinder werden meist von Frauen erzogen, auch die Jungen. Zu Hause sind es die Mütter und Großmütter, im Kindergarten die Erzieherinnen, in der Schule die Lehrerinnen, in der Sonntagsschule ebenfalls die Frauen. Auch in der Gemeinde bekommen die Jungen keine Vorbilder des christlichen Mannes zu sehen. Die Rolle des Vaters reduziert sich bestenfalls auf die strafende Hand. Wo findet denn die heranwachsende Männergeneration ein positives Vorbild von Männlichkeit? Es mag schrecklich klingen, aber die heutige russische Gesellschaft bietet fast nur ein einziges Vorbild von Männlichkeit: Kämpfertypen, wie Soldaten oder Banditen, die manchmal gleich vor der Tür zu finden sind, nämlich auf der Straße. Man kann ja das alles auch bei uns, ist ja alles so ähnlich. Ein Bandit ist für viele der Inbegriff einer Männlichkeit. Bei uns sind es die Horrorfilme und all die Dinge, wo man sie identifiziert, wo die Männer eigentlich Feiglinge sind, wo gar keine Bandite mehr sind, aber sie leben als Bandite im Übertragen, im Fernsehen, identifizieren sich mit den Filmen. Der Mann im Westen guckt einen Krimi lieber, als dass er mit seinen Jungs mal ein Abenteuerspiel macht. Inbegriff der Männlichkeit, die aber mit keiner Verantwortung belastet ist. So verstehen die meisten Männer Männlichkeit ohne die wichtigste Voraussetzung, die Männlichkeit ausmachen: Ehre, Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein und Treue. Eigenschaften, die Gesellschaft als moralische Grundlage faktisch abgelegt hat. Mit anderen Worten, unsere Gesellschaft erzieht unreife, verantwortungslose Männer. Woher sollen aber christliche Männer kommen, die ihre Hände an allen Orten für diese verlorene Welt aufheben, wenn die meisten von uns durch eine Gesellschaft geprägt wurden, wo Männer jegliche Verantwortung meiden? Haben wir gleichzeitig ein Ideal von einem gläubigen Mann, das wir ebenso intensiv lernen? Wie sehen sie aus, die Männer Gottes? Die Bibel beschreibt viele Männer Gottes als mutige, treue Glaubenshelden, fähig, den Fluch und das Schwert zu führen und zu beten. Wir sollten die Rolle des Mannes in der Gesellschaft, in der Gemeinde überdenken und klares, attraktives, biblisches Ideal von Männlichkeit prägen. Wenn Männern in die Gemeinde oft nichts anderes beigebracht wurde, außer dass Frauen den Mann nicht lehren soll, dann erhalten wir eine eindeutige Schieflage. Sie müssen stattdessen angeleitet werden, wie sie Verantwortung übernehmen können. Denn Gott macht den Mann zum Haupt, um ihm eine große Verantwortung zu übergeben. Und wem viel gegeben ist, von dem wird bekanntlich auch mehr verlangt. Wenn doch die gläubigen Männer die Verantwortung für die Gemeinde, die Familie und die Verkündigung der Welt übernehmen würden. Die meisten Männer von gläubigen Frauen werden auch langfristig keine Christen. Woran liegt es? An uns oder an ihnen? Ich vermute, es liegt an der Gemeinde im Ganzen und an den christlichen Frauen im Einzelnen. So haben wir auch in christlichen Familien oftmals hyperaktive Frauen, die die Aktivität der ohnehin unreifen Männer unbewusst noch unterdrücken. Da diese Frauen ihre Männer zum Glauben führen wollen, hören sie nicht auf, ihnen zu predigen. Was aber erlebt der ungläubige Mann an seiner Frau? So wie sie früher an ihm nörgelte, so nörgelt sie auch heute, nur mit frommen Worten. Die negative Wirkung der fromm nörgelnden Ehefrau wird dadurch verstärkt, dass viele Christen sich naiv für gerecht halten, weil sie nicht trinken, nicht rauchen, nicht die Ehe brechen. Dabei vergessen sie ganz, dass es auch unter Nichtchristen Nichtraucher gibt und dass sie selbst, wenn sie auch nicht trinken, nicht Ehe brechen oder nur von Gott begnadete Sünder sind und nicht besser als die anderen Menschen. Es würde sich alles wesentlich verändern, wenn die christlichen Ehefrauen diese trügerische Selbstgerechtigkeit ablegen und biblische Prinzipien in erster Linie auf sich selbst anwenden. Zum Beispiel ihren ungläubigen Ehemann ehren. Ich muss noch ein bisschen weiterlesen. Könnte es darüber hinaus auch sein, dass unsere traditionelle Verkündigung in Russland eher die Frauen anspricht? Viele Predigten enden mit einem emotionalen Aufruf. Wenn die Kernaussage der Predigt heißt, Gott liebt dich, du Sünde, dann befürchte ich ernsthaft, dass so eine Predigt mehr Frauen ansprechen wird als Männer. Für viele Frauen ist es einfach wichtig zu hören, dass jemand sie liebt. Aber sollten wir nicht einmal ernsthaft darüber nachdenken, was ein unvoreingenommener männlicher Zuhörer aus unserer Predigt mitnehmen kann? In unserer Verkündigung wenden wir uns oft an die mutmaßlichen Verbrecher, Drogensüchtigen, Alkoholiker. Sehr viele Aufruflieder sind an eben diese Gruppen gerichtet, die aber selten unter den Zuhörern sind. Ich denke, es liegt daran, dass wir aufgrund unseres naiven Sündenverständnisses oft nicht wissen, was wir am anständigen Sünder sagen sollen. Jeder Zuhörer, der kein Dieb, kein Alkoholiker, kein Drogensüchtiger ist, denkt, ich bin nicht so, also ist die Predigt nicht für mich. Haben wir schon einmal versucht, das Evangelium weiterzusagen, ohne gewohnte religiöse Worte zu benutzen, uns dabei bemüht, so zu sprechen, dass unser Gegenüber alles versteht? Wenn wir es nicht können, dann bedeutet es vielleicht, dass wir selbst nicht alles verstehen, was wir sagen. Sind wir fähig, uns in den Zuhörer zu versetzen, seine Zweifel und Einwände zu verstehen, bevor wir mit unseren frommen Standardantworten kommen? Haben wir uns überlegt, was wir einem Menschen sagen können, der nicht raucht, nicht trinkt und seiner Frau treu bleibt? Oder ist das Evangelium nichts für solche Menschen oder Männer? Ist gleich der Schluss. Ich gebe zu, es ist wirklich leichter, Frauen zu evangelisieren. Sie sind in der Regel offener. Also Männer evangelisieren Frauen, aber auch Frauen evangelisieren Frauen. Wer wird aber den schwierigeren Weg gehen und den Männern von Christus erzählen? Das Problem wird dadurch verschärft, dass wir nach Tradition leben und in gewohnten Anschauungen festhalten, jedoch manchmal keine biblische Erklärung für diese Tradition Anschauungen haben. Aber jeder denkende Mensch und vor allem jeder Mann möchte eine solide Erklärung bekommen. Und Männer sind im Allgemeinen skeptischer. Ich bin überzeugt, was wir anstrengend unternehmen müssen. Soweit. Es war ein langes Zitat. Aber ich denke, hat schon vieles aufgerissen. Ich habe mir mal vorgestellt, beim Adam und Eva war ja alles Harmonie, war alles schön. Und dann die zwei mit Gott, sie wussten nur vom Gute, vom Baum des Lebens, nur Gutes. Dann kommt die Schlange und sagt zu der Eva, ihr müsst auch noch wissen, was böse ist. Der Adam steht nebendran, man muss einfach das Bild mal haben, bildlich. Steht der Adam nebendran, die Kommunikation zwischen der Schlange und der Eva. Vielleicht überlegt die Eva noch ein bisschen. Irgendwann nimmt sie die Frucht, findet Logik drin, neben Gutes, Böse wissen zu müssen. Sie beißt in die Frucht. Dann ist der Geschmack da, sind ja auch Sekunden vielleicht. Und dann weiß ich, hinter ihr steht ihr Adam, da läuft ja was ab. Und irgendwann gibt es die Frucht weiter. Der Adam hat ja Zeit gehabt zu überlegen. Er hätte ja auch reagieren können, er muss sich jetzt zwischen Gott und seiner Frau entscheiden. Er hätte jetzt auch sagen können, Eva, nein, das mache ich nicht. Du hast was gemacht, das ist nicht gut. Wir haben in so wunderbarer Harmonie gelebt mit unserem Schöpfer und alles so gut gemacht. Warum, wo kommt das Böse her? Das brauchen wir nicht. Das ist ja vielleicht gar nicht wahr, der Baum der Erkenntnis, gut und böse. Wir haben ja schon das Gute. Das ist vielleicht ein Betrug, eine Betrugsaussage. Aber er war schon der passive Mann. Hat einfach nur genommen. ohne zu denken. Nicht, dass ich jetzt das Frauen verführen, aber warum steht der Mann jetzt passiv da? Dem ganzen Dialog hätte man so viel Frage. 1000 Sekunden. Jeder weiß, ich kann in Sekunde 1000 Dinge denken, Argumente im Kopf haben. Natürlich wissen wir Männer, dass wir oft im Nachhinein die gute Antwort haben. Aber sind wir falsch programmiert, falsch geübt? Jetzt sagen können, nein, Eva, ich nehme es nicht. Aber wir bitten jetzt unseren Schöpfer, dass er vergibt, dir vergibt, dass wir wieder eins werden können. Und ich denke, seit dort will der Mann Mann werden über die Frau, über die Frau ein Körper. Er denkt, wenn er mit einer Frau zusammen war, dann ist er Mann. Aber ich denke, dass ein Mann erst Mann wird, wenn er zu Gott kommt. Wenn er Mann wird bei Gott wieder. Und dann kann auch ein Mann seiner Frau sein oder eine Gesellschaft oder eine Gemeinde, dann ist er Mann. Und nachdem das alles so, darum soll auch vielleicht die Frau nicht lehren. Sie hatte dort schon gelehrt. Sie hat dort empfangene Weisheit weitergegeben. Und ist schief gelaufen. Das ist doch ein Exempel. Und er hat es nur passiv angenommen. Es ist gewollt, dass wir so sind. Es ist gewollt, dass wir vielleicht auch unsere Kinder so erziehen. Die Mädchen so und die Buben so. Und irgendwann ist genau das gleiche Produkt. Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Nee, ich werde 63. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ich bin 40 Jahre gläubig. Und meine Mutter ist sehr dominant. Meine Mutter ist 21 geboren. Die ist jetzt 65. Also 85, ja. Und die redet heute noch mit mir wie ein kleiner Bub. Ich bin Opa, das 12. Mal Opa jetzt. Und zwar bin ja schon was. Ne? Wenn wir von Fahrt reinkamen, das war jetzt einmal, ich kann mich vor einer Fahrt gar nicht verabschieden. Ich gehe hin, kurz, zack, zack, Hand und fort. Sonst werde ich so mit dem Redeschwall zugedeckt. Mit was alles passieren kann, was für ein Blödsinn ich mache. Gut, sie sind nicht so gläubig, aber schlimmer ist noch, wenn ich heimkomme. Da komme ich rein und sage sie, erzähl mal, wie es war. Und dann sage ich einen halben Satz und dann redet sie 4 Stunden lang weiter, nonstop. Ich meine, sind ja nicht alle Frauen so. Die eine können einem auch rausschweichen. Aber wisst ihr, Kommunikation. Merkt meine Mutter das nicht? Merkt man das nicht? Ich meine, ich bin ja sehr geprägt wie meine Mutter. Ich merke immer mehr, ich neige auch zu dieser Art, dass ich im anderen ins Gespräch falle. Aber Gott sei Dank merke ich es, wenn ich es auch fast nicht umsetzen kann. Männer. Evangelisation. Männer ansprechen. Männer sind tatsächlich stolz. Auf ihre Art stolz. Frauen sind auf ihre Art stolz. Aber der Stolz des Mannes ist etwas mit, ich kann es gar nicht definieren. Ich möchte einfach mal ein Wort lesen jetzt endlich mal. Römer 10, die ersten 4 Vers. Und dann noch der Epheserbrief anschließend, wenn ich da ein bisschen drüber gesprochen habe. Liebe Brüder, ist auch interessant, liebe Brüder. Ist jetzt nur an die Brüder gesagt, kann man annehmen. Aber wir sollen ja alle hingelangen. Aber ich habe gesagt, ich möchte mich nicht entschuldigen, dass ich jetzt die Frau nicht ständig einschließe. Ihr seid alle genauso gemeint. Und ihr habt ja Christus, den Mann. Christus ist der einzige Mann, der vereinbaren konnte, Herde mit Weichheit. Diese strenge, konsequente Art und doch Selbstdisziplin, nicht die Faustart. Aber doch diese Art, wo er mitten durchging. Als Schaf mitten durch die Wölfe ging und keiner konnte beißen. Das war Jesus. Er blieb Mann und Schaf. Weich, liebevoll und trotzdem konsequent. Kompromisslos, wo es um Wahrheit ging. Er hat keine Ehre angenommen vom Teufel. Sich nicht profiliert vor ihm. Wie der Herodes, ich habe schon viel von der gehört, jetzt erzähl mal von dir. Und er antwortet ihm nichts. Da hätte man sich wichtig machen können vor so einem Keller. Das ist Mann sein. Vor denen, die Profilierungssucht haben, zu schweichen. Und von denen, die Zärtliches brauchen für ihre Seele, tröstende Worte. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand, diese Männer. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Und ich denke jetzt doch, dass es nur an Männer geschrieben ist. Denn geht es um die Gerechtigkeit. Die falsche Gerechtigkeit, dieser Pharisäismus, ist ja nicht in Phänomene Aussage in der Bibel. Also Pharisäerinnen gibt es ja nicht in der Bibel. Das ist der Männer ihr Problem. Ich denke, in der Bibel gibt es vielleicht 3-4 Kapitel über Sittlichkeit, über Scham, Keuschheit der Frau. Aber die ganze Neue Testament ist voll mit dem Pharisäismus, mit der falsch gelebten Frömmigkeit. Oder anders gesagt, mit eigener Gerechtigkeit zum Ziel zu kommen. Mit meiner Gerechtigkeit in den Himmel zu kommen. Mit meinem Selbstwert, mit meinem männlichen Selbstwert in den Himmel zu kommen. Also wenn ich meine eigene Gerechtigkeit aufrichte, das suche ich als Mann, mich selbst herzustellen. Aber warum mache ich das? Da ist doch der Stolz da. Der Stolz, dass ich nicht zugeben will, ich kann es nicht. Obwohl in der Bibel steht, dass der Mann eine Gehilfin braucht. Der eine Gehilfin braucht, ist ja schwach. Der, wo Gehilfin sein darf, ist ja schon eine gewisse Stärke da. Ich darf Gehilfin sein. Der ist ja schon etwas. Da ist nichts ausgesagt, ob sie jetzt schwach oder stark ist. Aber sie darf Gehilfin sein. Aber in der Hilfe ist sie auch beschränkt. Nicht Beherrscherin, nicht Passive, sondern Gehilfin. Am richtigen Moment die richtige Hilfe. Das ist eine Frau als Gehilfin. Aber der Mann braucht eine Gehilfin. Also ist er allein hilflos. Aber genau das ist der Punkt, dass hier die Männer auch das im Religiösen sehen, dass sie kein Gehilfe wollen. Keiner, der für sie Gerechtigkeit wirkt, dass sie ihr Heil erlangen. Das ist der Stolz des Mannes. Und es fängt schon früh an in der Erziehung, dass der Mensch seine eigene Gerechtigkeit aufrichten muss. In der Erziehung der Kinder, vor allen Dingen der Jungs. Ich sehe immer wieder, dass Mädchen nicht so drunter leiden wie die Jungs. Zum Beispiel, ich kann halt viel von mir sagen, aber auch, was ich so beobachte. Dass meine Mutter ist mir immer ins Gewissen gegangen. Ich wurde systematisch zum Heuchler erzogen. Und immer kam die Warum-Frage über allem, was ich gemacht habe. Ich war ein kleines Kind, habe vielleicht eine Scheibe eingeschlagen. Warum hast du das gemacht? Was kann ich als Vierjähriger sagen, warum habe ich die Scheibe eingeschlagen? Aber ich muss lernen zu rechtfertigen, dass ich sie eingeschlagen habe. Also ich muss etwas begründen. Der Stein ist halt ungünstig aus meiner Hand geflogen, aber ich wollte es nicht. Mir wird ständig zu diesem Menschen, zu diesem Mann erzogen. Und wenn man es irgendwann eingesehen hat, dann kommt man und sagt, gell, hast gleich auf mich gehört, auf deine Mutter. Der Vater spielt doch gar keine Rolle. Der Vater freut sich noch, dass der Bub wenigstens mal eine Scheibe angeschmissen hat, der wieder mal ein Mann. Aber sowas kann eine Frau gar nicht denken. Versteht ihr? Ich kann nur Punkte aufreißen. Und irgendwann aus dem ganzen System raus, dann kommt die Sonntagsschule, das ist ja genauso was Schlimmes. Dann kommen diese Mädchen, die auswendig lernen können, dann die Punktchen, die Sternchen bekommen, die Jungs. Ich hätte also nie Sternchen bekommen, weil ich nicht auswendig lernen konnte, aber ich konnte auswendig lernen, aber wenn ich dann vorne stand, war ich so verklemmt, dass ich nichts mehr wusste. Und vor allen Dingen Mädchen haben gelacht, die gut können. Und das ist eine Erniedrigung, dann entwickelt man einen Stolz, der eigentlich fast zum Frauenhasser wird, irgendwann einmal. Und irgendwann entwickelt man dann seine Selbstgerechtigkeit, sein Selbstwert, und irgendwann hat man dann einmal eine Freundin und spielt mit ihr, und vielleicht auch nur darum, dass man sich irgendwie verdeckt recht an ihr, weil man nur gelitten hat. Ich tue es jetzt nicht übertreiben. Aber dann kommt man zum Glauben, und dann wird man es gern alle Männer sagen, und die Männer, keiner bereitet einem vor an Brüder, die einem jetzt sagen, horch, so und so gehst mit Männern um. Und so ist die Frau. In der Bibel steht, dass die alte Frau, die junge Frau lehren sollen, ihre Männer zu lieben. Aber ich denke, das steht zwar nicht in der Bibel, das sollte auch geschehen, dass die alten Männer die Jungen. Aber wenn nur Zuchtmeister da sind, wie können die lernen, wenn es keine Väter gibt? Wie können Zuchtmeister junge Männer anlernen, zu lieben? Sie haben doch nur gezuchtmeistert und nicht geliebt. Sie können ständig nur tadeln, diese Männer. Wie können denn ihr Söhne dann aber auch, die da drin auch krank geworden sind, wie können diese Söhne auch normal werden? Das ist alles so eine Entwicklung. Ich kann alle Punkte nur aufreißen. Ich denke, man höre noch manches drüber. So sind hier Männer jetzt, ihr Männer heißt, ihr Brüder. Nur bringt der Paulus das Beispiel an Israel. Macht's nicht so. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die allein der Herr Jesus uns erworben hat, der Mann. Eine Gerechtigkeit, die auf Erniedrigung beruht. Ein Mann erniedrigt sich bis in den Staub, dass er zum Heiland wird. Ihr müsst einfach die Predigt von Professor Karl Heim lesen. Jesus als Seelsorger. Er erniedrigt sich. Wir haben ja vorhin gehört, dass eine Frau schon niedrig gesehen wird und trotzdem geht sie auch den anderen Weg, indem sie in der Niedrigkeit auch wieder beherrschend wird. Und wie schnell ist das alles so passiert? In alle Strukturformen, überall. Und sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Wer kennt überhaupt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Wer hat Sehnsucht? Aber nur der, der eigentlich weiß, meine eigene Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. So wie Jesaja sagt. Wer kann als Mann das erkennen? Dass mein Stolz nur Anmaßung ist, Geltungssucht ist, Profilierungssucht, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe jetzt leider vom Dieter Münzges, einem Bruder vom Band, der hat mir vom Christlieb hat er Begebenheit, Alfred Christlieb, der hat nachts einen Traum gehabt von einem Prediger, ist gestorben. Ich habe es in seine Bücher jetzt nicht gefunden auf die Schnelle, wo es besteht, und da wollte ich, dass er mir es zufaxt. Aber ich habe vom Anruf beantwortet, wahrscheinlich hat es nicht abgehört oder was. Jedenfalls habe ich es nicht schriftlich vorliegen. Jedenfalls, dieser Christlieb war ja kein mystischer Typ. Es war ein sehr nüchtern, christusverliebter Prediger, ein Pfarrer. Hat einen Traum gehabt von einem sehr bekannten Prediger. Und dann hat er im Traum erlebt, wie er dann stirbt und steht vor der Himmelstür und darf nicht rein. Mit der Begründung, du hast nur zu deiner eigenen Ehre gepredigt. Und der Christlieb ist selbst dann morgens aufgewacht, der Traum stand vor ihm und sagt, das gibt's doch nicht. Und dann ruft er dort an und in der Nacht ist dieser Prediger gestorben. Ein sehr bekannter Evangelist. Aber hier ist doch genau der Punkt. Warum müssen wir ständig uns mit etwas wichtig machen? Wir sind doch erst dann wichtig, wenn wir geliebt sind. Unser Wert ist doch die Liebe Gottes in Christus zu uns. Aber das haben wir so schwer, uns Männer. Wir können ja nicht einmal gescheit vernünftig jetzt im normalen Sinn uns von unserer Frau lieben zu lassen. Und wir schon uns eingeengt fühlen. Wir sind ja alles nur komplex. Jetzt schon gar nicht, wie will ich dann missionieren, wenn ich nur am anderen von meinem erzähle. Von meinen Erlebnissen. Natürlich kann ich erzählen, das, was ich schieflaufe, um mich zu identifizieren. Die Inge verbietet mir es ja immer, dass ich jetzt das sage, und trotzdem sage ich es jetzt. Von den Söhnen Mannheims, da war ich ja auch jetzt vom Prozess, vom Andreas nebenbei bemerkt, der, wo die Droge verkauft hat, dann haben sie im Gerichtssaal die Richterin gefragt, ja, wir haben sie in Droge an die Söhne Mannheims in die Gruppe gebracht. Ach, bei der Übungsstunde bin ich hingegangen, ja, einfach hingegangen. Ja, und ja, haben sie es angeboten, wie geht denn sowas? Ah, na, das weiß man doch, so cool, so Musik machen, die können das gar nicht ohne Droge. Naja, der Teufel hat ja nur eine Musik, Heule und Zähne klappern, der hat ja keine Musik. Jedenfalls habe ich dann dem Andreas irgendwann einmal so ein Büchlein gegeben, das sechste Sinn, das ist ein Buch, wo der Mann nur noch im sechsten Sinn denken kann, mit Sex gar nicht mehr normal denken kann, überall hat er eine Beziehung dahin, alles was läuft, ist so gedacht. Dann habe ich ihm das Büchlein gegeben und dann sagt er, woher weißt du, was in meinem Kopf vorgeht, sei, weil ich genauso Schwein bin wie du. Auf der Ebene können wir kommunizieren. Ich kann nicht sagen, weil ich besser bin wie du. Darum weiß ich, wie schlecht du bist. Die Bibel heißt, alle Menschen sind Lügner. Und jetzt ein Leben lang versucht hauptsächlich auch der Mann, dass er ehrlich ist. Er verspricht Treue. Das ist schon die größte Lüge. Die Bibel heißt, dass alle Menschen unter die Sünde verkauft sind. Ein Leben lang versuchen die Männer und auch die Frauen natürlich in beidem, versuchen, dass wir keine Sünder sind. Und so richten wir unsere eigene Gerechtigkeit auf und irgendwann missionieren wir mit dieser eigenen Gerechtigkeit und irgendwann produzieren wir ja ein Kind der Hölle, schlimmer wie sie. Man sagt ja von Israel, sie durchwühlen das Völkermeer, um einen Proselyten zu machen, ein schlimmes Kind der Hölle wie sie selbst. Ich kann hier alles nur aufzeichnen, Punkte aufreißen. Aber für uns Männer muss da was Befreiendes sein, was hier steht. Denn Christus ist das Gesetzesende. Christus ist das Ende alles Kampfes um dein Mannsein, will ich mal jetzt sagen. Du hast in ihm deine Identität. Du bist geliebt. Du kannst dich in die Ecke stellen lassen. Von Gosner. Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst, wenn man dich mit Fleiß in die Ecke stellt und du dich beugst darunter und dankst dem Herrn in deinem Herzen für die Beleidigung und Demütigung, das ist Sieg und so weiter. Alles Kampfes um Identität, um unser wahres Sein als Mann und kannst mit dieser Christusbotschaft rausgehen. Ich habe jetzt in der letzten Fahrt in Odessa und also in der Ukraine waren wir in einer Gemeinde, und da waren so 6, 8 junge Kerle. 16, 17 Jahre alt, nicht Paul. Frech. Und dann ist er rausgegangen und war nix. Dann kamen sie mal rein und haben dann gelacht und gestört. Frech, rotzfreche Kerle. Dann habe ich der Andreas, komm im Zeugnis. Dann habe ich der Paul rausgeschickt, dass er sie reinholt, dass er nämlich hinher läuft. Und ja, Paul, der das, ich sage das nicht zu deinem Lob, aber nur als Beispiel. Auf deinen Vater lernt man halt Klugheit und die müssen wir lernen. Der Paul geht raus zu deinen 6, 7 Kellen und er ist ja selbst so ein Typ, wo man denkt, er ist noch eine Bibel, aber er ist ein Papa mit 2 Kindern, hat er. Und jetzt geht er dann raus und dann geht es darum, wie alt. Dann schätzen sie Paul und der Paul soll sie schätzen, wie alt. Dann schätzt er auf der Freckste von denen, schätzt er auf 13. Und dann lachen sie alle aus und sagen, der ist doch schon 16. Und dann sagt der Paul, aber er benimmt sich wie 13. Und den Präferer, den soll der schätzen, den hat er ganz hoch geschätzt, auf 19. Und dann haben sie alle gelacht und haben gesagt, der ist doch erst 15, also jünger wie der Freche. Sagt er, aber er benimmt sich schon wie ein reifer junger Mann. Allein so Argumentation mal, das kann man packen. Das ist Logik für Männer, das ist Argumentation. Da ist nicht einfach nur sowas hingeredet und vor die Mund geschlagen, entschuldigt. So geht's halt zu auf der Straße. Und dann kamen 2 rein beim Andreas. Und dann habe ich alles, wir haben alle gebetet, dass sie doch reinkommen. Und dann habe ich noch überlegt, was nehme ich, wenn die reinkommen. Und alle beim Andreas blieben dann 2 drin, auf einmal kamen sie alle 6 waren drin. Dann habe ich über Erwählung gesprochen, vor denen 6 ungläubige Kerle. Über Erwählung. Ein Thema, wo oft die Gläubigen so Probleme haben, überhaupt Erwählung. Das war, dann habe ich halt auch geschildert über Erwählung und habe denen dann ihr Charakter geschildert, habe ich gesagt, ihr seid gerade Gott erwählte Schrottschlichter. Ihr seid mit 16 jetzt gerade reif, dass ihr von Gott erwählt wird. Und Gott erwählt das, was nichts ist. Gott erwählt der, wo in der Gedanke gemordet hat. Sogar auch noch der, wo in der Tat gemordet hat. Aber da ist manchmal fast schon zu spät. Sag ich dann, die 6er, 7er habe ich dann direkt angesprochen, habe ich gesagt, aber jetzt läuft er, wenn er euch jetzt nicht erwählen lässt, der läuft euer Leben dort und dorthin. Und irgendwann gibt es keine Hoffnung mehr. Und ich bete sogar, dass euch Gott anschlägt. Die haben dann richtig Angst gekriegt. Der eine, der kam am Schlussabend vor, hat mir das ganz schön machen, ich habe Angst. Die Kelle müssen gepackt sein. Da gibt's eine göttliche Logik, die ist was für Männer. Erwählung, da kann man nicht einfach mit so Schlagworten. Ich meine, wir sollten dafür beten. Auch Männer brauchen einfach auch die paradoxen Dinge in der Bibel, wo man oft, man kann ja verloren gehen in der Bibel und nicht verloren gehen. Nichts wird dich scheiden aus der Liebe Gottes. Und ich werde euch ausspeien aus meinem Mund. Das sind Themen, wenn man die den Männern sagt, auch der Ungläubige, das sind Dinge, die da kann man auch ihren Verstand, ihr Wesen, ihr Neugierde packen. Ich will jetzt einfach nur die paar Dinge aufreißen, denn Christus ist das Ende. Man kann auch sagen, Christus ist das Ende alles Kampfes um Gerechtigkeit. Das Ringen um alles Kampfes. Wir haben als Männer uns dann über die Religion, über die Gesetze. Ich habe gerade vorhin gesagt, in Kasachstan hat mich ein Muslim angesprochen, hat gesagt, was hältst du von Mohammed? Sag ich, weiß, ich würde gerne eine Rückfrage stellen. Ja, frag, was hältst du von der Schuldfrage? In den muslimischen Himmel kommt kein Mensch. Sag ich, warum? Weil kein Mensch kann den Koran halten als Vorbedingung für den Himmel. Ich hätte diskutieren können mit ihm über den Mohammed. Aber ich habe zurückgefragt, die Schuldfrage. Und dann hat er gesagt, da gibt es keine Hoffnung. Da gibt es ja keine Hoffnung. Dann habe ich gesagt, weißt du, in der Bibel, in der Christe, ihre Bibel, die Gebote kann auch niemand halten. Da kommt auch mit keiner in den Himmel. Sagt er, ja, gibt's da keine Hoffnung mehr? Sag ich, doch. Aber du darfst mich jetzt nicht verachten als Muslim, wenn ich dir jetzt was sage. Aber das ist die Wahrheit. Gott hat seinen Sohn gesandt. Ist für uns, für unsere Schuld in den Tod gegangen, für uns. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Hier sind Themen, die ansprechen, wo man Männer erreicht, wo auch eine gewisse Logik hat für Männer. Wir suchen alle unsere, wir glauben gar nicht, was die jungen Muslims hier in Deutschland leiden, unter dem Schmutz der Augenlust, alles, was hier läuft, vor denen ab. Ich denke, das eskaliert ja alles unwahrscheinlich hier hoch. Ich denke, was in deiner letzten, ich möchte es auch zum Gebetsthema heute Nacht, dass wir dafür beten. Durch diese Karikatur, es wird ja fast nirgends berichtet, aber ich hier und da hört man es raus manchmal und kann es wahrnehmen. Da werden Kirchen abgebrannt. Der ganze Frust geht ja dort auf die Christen dort los. Es sind vielleicht auch nur Traditionschristen, manche. Aber da werden Gemeinden niedergebrannt, Häuser, da werden Mädchen geschändet. Was da, ich denke, in den letzten 14 Tagen sind mehr Märtyrer gelaufen hier und in den Christen, in muslimischen Ländern durch die Karikaturen, wie schon ein ganzes Jahr. Wir sollten auch heute Nacht gezielt für diese Geschwister beten. Vielleicht haben Tausende schon zum Glauben gefunden durch die Not zum echten Wiedergeburt. Aus dem Traditionschristentum raus zur echten Wiedergeburt. Mann sein. Ich kann eigentlich nur fragen, habe ich aufgeworfen. Ich weiß nur an mir selbst, dass ich eigentlich nur durch Christus Mann werden konnte, wenn ich es bin. Ich hatte jetzt so ein schönes Erlebnis. Ich habe die Äste abgeholt in Neustadt und da war es sehr kalt. Und da ist oben der Kreisel und da steht so ein Golf. Und sind zwei Kerle draus, halten mich an. Also bevor ich die Esther geholt habe, sagen sie, wir haben da Tiere im Auto und die Kupplung ist kaputt, das Auto läuft nicht mehr, kann schon ins Abschleppen. Ich sage, ich habe keinen Abschleppsaal, ich muss jetzt im Bahnhof ein Mädel holen und die frieren da oben. Ja, wir haben Tiere da in. Was, Tiere? Ah, da ist Reptilienbörse bei euch, da im Saalbau, im Kulturhaus. Riesen Raum, da ist Reptilien. Die zwei Kerle waren auch nur Reptilien. Sie waren vernagelt im ganzen Kopf und gut, so dumm wie die Mädel sind sie nicht, also auch die Zunge und die Lippe alles mit den Nägeln. Naja, im Kopf haben wir Männer schon immer das Zeug, die Nägel benagelt sind wir. Und dann habe ich noch von Jesu was gesagt, dann hole ich noch die Esther und haben inzwischen dann die abgeschleppt und dann habe ich dann wieder von Jesu gesagt, alle so ein bisschen was vom Glauben und dann habe ich die hingeschleppt und dann bin ich heimgefahren. Irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich die Reptilie besten, dann muss ich noch Bücher bringen. Alle, dann bin ich da in der Saalbau und habe dann Bücher mitgenommen für jeden. Habe gedacht, jetzt suche ich sie nicht gezielt, lauf einfach mal durch. Weil die Tiere interessieren mich auch und da hat es ja alles Mögliche, auch Futter für diese Reptilie. Dann war der Kerl, steht plötzlich vor mir und sagt, ach, unser Ritter. Und dann habe ich gleich angefangen vom Glauben. Sie haben uns gefragt, ob ich Pfarrer bin. Habe ich gesagt, manche Pfarrer werden dir von Jesus erzählen. Das machen ja die nicht. Ja, warum erzählst du das? Habe ich gesagt, wie ich so alt war wie ihr, war ich ein ganz versauter Kerl. Ich habe mich gesehnt nach Reinheit, nach Keuschheit, nach Echtem. Das hat mir der Jesus gegeben. Und plötzlich stand ich da mit in der Reptilienbest, die ganzen Menschen um mich herum, ich konnte da sprechen. Das war so Gnade geschenkt. Ich war dann überglücklich. Ich bin dann abgespippt, also wirklich. Und mal, ich habe schon immer Spinne geliebt und mein erste, was ich die Inge gekauft habe, das war ein Spinnenbuch, das ich eine Frau bekomme, die normal ist. Und gut, sie jagt die Spinne nach wie vor. Und alleine war dann Vogelspinne und mein Traum war schon immer Vogelspinne. Da bin ich wie ein kleiner Bub an den Stand hin. Ich bin jetzt letzten Endes 63, ich habe aber. Wenn man selbst als Mann braucht man Abenteuer, um Mann zu sein. Männer, wo, wisst ihr, man kann ein Löwe, der ist ein Löwe im Zoo, der frisst und schläft und ist eingesperrt. So sind die meisten Männer. Die haben keine Idee mehr für ihre Kinder, für die Umwelt. Die können auch die rotierende Predigten. Immer, da läuft alles ab, da sind keine Erlebnisse da, da ist kein Leben da. Die sind Männer wie so gezähmte Tiere. Und ein Mann, der braucht, der ist vor allen Dingen für Jungs. Wenn ich dann erzähle, mir horchen alle Jungs zu. Jedenfalls bin ich dreimal hingelaufen, dann irgendwann, ja, kann man die auf, ist die giftig? Ja, aber die ist handsam. Na, der Mann, wo sie verkauft, ist die Hand genommen. Ja, kann ich sie auf die Hand nehmen? Ja, ist sie auf die Hand. Oh, war das ein Erfolgserlebnis. Ich habe mich wie 5, 6 Jahre gefühlt. Oh, und habe gedacht, und dann war gleichzeitig, die Inge war in der Rolle von meiner Mutter, nicht? Wird die Inge das erlauben? Meine Mutter hätte es nicht erlaubt. Wenn ich daheim komme, das gibt Trouble, alle. Dann hin und her bin ich wieder fortgelaufen und beim 6. Mal habe ich mich entschlossen, nachdem ich dann von 43 Euro auf 40 Euro mit dem Terrarium habe ich dann erstanden. Und dann habe ich noch Grille dazu gekauft als Futter. Und ich war ganz glücklich. Ich glaube gar nicht, was man dann als Mann, da ist man irgendwie doch ein Stück Mann, weil man auch wieder Kind sein kann. Einfach ein Abenteuer hat. Wenn die Männer das nicht haben, dann gehen sie entweder, wenn sie untreu mit der Frau oder gehen die Drogen oder fahren mit der Auto plötzlich nicht durch die Gegend und machen nur blöde Kram. Jedenfalls habe ich meine, wie ich heimkomme, ich habe aber noch schon ausgehandelt, da ist in 14 Tagen nochmal eine Börse und dann darf ich wieder zurückbringen, kriege ich 30 Euro zurück, habe dann 10 Euro verloren, wenn meine Frau dann doch nicht ja sagt. Ich steige da im Außen, waren gerade die Nachbarskinder auf der Straße. Ach, die liebe Zeit, für die war ich schon wieder der King. Der Hermann hat die Vogelspinne. Und dann kam ich rein und die Inge, wenn sie Gebiss gehabt hätte, hätte sie das Gebiss zerbissen. Also, ich habe meine Frau in 40 Jahren nie zornig erlebt. Jetzt bei der kleinen Luschi beim Hund und jetzt bei der Spinne nochmal die Grüne. Ich habe gesagt, entweder die Spinne oder ich. Aber inzwischen war sie bei uns dann und die Engelscher, die hatten zwar Angst, ich habe sie auf die Hand genommen, sie in der Box. Opa, passiert ja nichts. Sag ich, Bet, schalt die Stich, da müsst ihr mich beerdigen. Und dann aber, man, es ist Sophie, geheißen, es ist Sophie. Aber die Kinder kamen, haben sie gestreichelt, man könnte jetzt sagen, aber sowas kann eine Frau nie bieten. Ich meine, es gibt auch abenteuerliche, wirklich sportliche Frauen, aber es gibt einfach Punkte, wo die Jungs früh einfach dieses bisschen zu Jungs erzogen werden müssen. Und ich habe jetzt gerade wie ein schöner Fuchsbau entdeckt, wo wir alle hingehen können. Bin so glücklich. Jedenfalls Mann sein, Männer, die keine Idee mehr haben, vom Fernseher sitzen oder müsst ihr alle bestellen, ich habe es nur einmal da, Internetsucht. Da ist ein Satz hier. Die Folge, Einsamkeit, die völlige Entfremdung von der Realität. Männer sind einsam. Sitzen vom Computer und surfen und sind einsam. Das sind Zusammenhänge, da ist Fernsehen noch Gold, schreibt er. Das ist von dem Dr. Samuel Pfeiffer, der das Buch geschrieben hat, Gesundheit um jeden Preis. Ist auch wirklich ein Standardbuch. Er schreibt auch drin, dass er das alles nicht an Filme sich geguckt hat, um das schreiben zu können, sondern in Literatur. Mann sein. Wo laufen unsere Männer heute hin? Wo geht's weiter? Verlieren wir tatsächlich, wie auch im Alten Testament, wo Gott als Fluch, dass Gott die Männer durch Schwert hat schlagen lassen und dann 10 Frauen sich an den Mann hängen und sagen, lass uns nur nach deinem Namen genannt sein. Ich weiß nicht, was die Ältesten sich vorstellen im Osten, in Gemeinde, wo vielleicht 60 junge Schwestern da sitzen und 5 Brüder, wie das weitergehen soll. Die sagen nur, die sollen heiraten, mobben diese junge Schwester noch. Ja, wen sollen sie heiraten? Der Älteste ist ein Tyrann in der Gemeinde, aber ein Feigling draußen, um überhaupt mal so in die Gosse zu gehen und jemand aus der Gosse zu holen. Zum Alkoholiker zu gehen, sich mal niederschimpfen zu lassen. Mit übelsten Worten und zu segnen. Das sind Männer, die mit dieser frechen Art der ungläubigen Männer einfach segnet umgehen können. Es sind viele Fragen. Wir möchten sie unsere Herzen beherzigen. Ich persönlich, eigentlich schon seit der Ostfahrt, habe ich die Sehnsucht, Männer zu erreichen. Ich muss sagen, ich gehe auch lieber zu so einem hübschen jungen Mädchen, wo so gern mit einem diskutiert, so liebevoll reagiert, kein grobes Wort zurückredet, als wie so Kelle. Aber doch darf ich jetzt in den letzten Jahren, darf ich immer wieder erleben, wie Männer Buße tun. Männer kommen auch gerade durch gute Literatur. Literatur gerade auch, nimmt das Büchlein mit sich nicht viel da von Schnebel. Die Auslegung Römer 5, 6, 7 und 8 ist Thema der Männer. Pharisäismus. Der Mann will seinen Wert herstellen über Selbstgerechtigkeit. Pharisäismus. Ich war jetzt mal in einer Gemeinde, Zigeunergemeinde, und da ist jetzt gerade umgekehrt. Da sind also 15 junge Brüder in der Jugend und 3 junge Schwestern. Und die Mädchen kamen dann zu mir her, die junge Schwestern, und gesagt, hey Mann, bei uns ist eine Katastrophe. Ich sollte noch eine Jugendstunde halten, die Mädchen. Wir 3 Mädchen, wir müssen beten. Die Jungs haben gebetet. Jetzt betet manchmal nur noch einer. Und wenn irgendwie Freizeit zu machen ist, einkaufe, oh, hab keine Lust. Die machen nichts. Dann wollten sie ständig diese Witzelei machen, dann mit dem Handy spielen. Und dann die Witzelei, die ist furchtbar, wir können schon nicht mehr hören. Das ist doch furchtbar mit so jungen Brüdern. Wie soll das weitergehen? Nun frage ich die jungen Schwestern da, die 3, wie reagiert denn, wenn sie Witzelei machen? Wir lachen. Ich sage, ihr seid selbst schuld, ihr habt sie so erzogen. Wenn sie das nächste Mal Witzelei sagen, sagen sie, uns langt's jetzt mit eurer Witzelei. Wir beten für euch, dass ihr geistliche Männer gebt, die uns Frauen geistliche Dinge sagen können, wertvolle Dinge, schöne Dinge. Dinge des Lebens uns sagen können, aber wir können verzichten auf euer dummes Zeug. Wenn er in Zukunft nicht beten könnt und mit uns die Bibel lesen, machen wir selbst Stunde. Und ihr seid uns dann gerade egal. Und die machen ziemlich Mobbing jetzt auf die Keller. Das brauchen sie, die müssen gefordert sein. Ich darf das sagen, Harry. Der Harry habe ich ja mit eingeteilt hier. Und ich habe schon gewusst, was da passiert bei ihm. Und ich meine, ich will ihn ja auch als Vorbild für euch alle. Und er hat mir ja nicht abgesagt. Und ich weiß schon, was das ist, dann mal da vorne zu stehen als junger Bruder. Und er hat vorhin gesagt, so schlecht ist es noch nie gegangen. Und aber diese Forderung brauchen Männer. Aber die lasse ich auch nicht nach, Paul. Aber Männer müssen einfach gefordert werden. Und durchweg wird unsere Jugend, hauptsächlich die Jungs, unterfordert. Gott hat das System, das ist wunderbar, er überfordert. Er fordert so viel, dass eigentlich ein Junge sagen kann, Papa oder lieber Gott im Himmel, das kann ich nicht, was du forderst. Und es muss von den Männern schon kommen, dass ein Papa seinen Sohn sowas fordert, dass er sagt, Papa, ich kann nicht aufs Dach die Ziegel einhängen. Das musst du machen, das kann ich nicht. Ein normaler Papa heute oder die Mama nebenan sagt, du kannst doch sowas nicht von dem Vater dann aufzugehen, der ist noch so klein. Dann läuft schon alles schief. Der muss gefordert werden, dass er sagen kann, ich kann es nicht. So müssen Männer erzogen werden, Jungs. Die nicht ständig in Schutz genommen werden und ständig gesagt bekommen, das kannst du nicht, komm, ich mag's, so bin ich ja auch ein Vater gewesen. Gut, ich hab's bei Matthias, weil ich schon früh immer das gewusst habe. Er war ja auch ein bisschen, auch der Charakter mir von der Inge ruhig und schüchtern und so war ich ja früher auch, das glaubt man ja nicht, aber ich habe Bilder, wo ich so aussehe drauf. Aber Jungs müssen gefordert werden. Der Jesus sagt nicht, ich musste euch Männer zwar fordern, wenn ihr eine Frau anseht, ihrer zu begehren, da habt ihr schon die Ehe gebrochen, aber ihr Männer könnt ihr doch nicht enthalten, ist nicht so schlimm, ich sterbe für euch. Die Forderung muss im Raum stehen, das knistert. Das muss ein gewisser Einsatz, muss ein gewisser rein, das rappelt, dass einfach ein Mann heimgeht und das rotiert. Und dann muss nicht abgeschwächt werden mit dem Zusatz, das muss einfach so setzen, müssen wir darum beten, dass wir im richtigen Moment der richtige Satz und nicht ein Wasserfall, sondern ein Tropfen, der muss, wisst ihr, ein Tropfen auf den Kopf, der kann mehr Erschütterung bewirken wie ein Dusche. Die Dusche, ich meine, eine Lawine, das sind ja Millionen von Schneeflocken, aber es sind viele Einzelne, aber eine, die eine. Und das braucht oft auch so ein Junge, eine Forderung. Vielleicht ist das alles auch für euch Schwestern, für euch Mütter hier was. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, es läuft noch schiefer, wenn wir glauben, der Erziehung unserer Jungs. Und darum will ich euch Jungs, dass ihr heute Nacht eine Gebetsnacht mitmacht. Der Josef war der Eugen, sehe ich auch da. Ich habe mich sehr gefreut. Auch da möchte ich noch einmal, der Josef war, ich habe ihn dann gefragt, ich habe gerade zufällig telefoniert, ob er mit den Eltern Gebetsnacht will oder allein. Allein, Herr Mann. Aber ich glaube, das hat er nur gesagt, weil er mit mir Skifahrer war. Und das war auch ganz schön. Vielleicht auch da noch ein Ereignis, wie wir so mit Jungs, wir waren 7 Personen, wollten in einen Zweierlift rein. Zweier-Sessellift, wo es hochgeht. Also nicht Schlepplift, sondern Sessellift. Und dann waren wir alle wie eingeteilt. Der Hose war wohl, glaube ich, im Papa und dann ich mit der Evelyn und die Lena Wins, die wäre dann allein gefahren. Nun sage ich, das ist nicht schön, Evelyn, du fährst mit der Lena, ich fahre allein, wenn ein Mädel da allein da hochfahren muss. Für ein Junges besser. So habe ich es gesagt. Der Hose war mit dabei gestanden. Beim nächsten Mal vom Licht sagt, teilte Josua einem Eugen seinen Sohn, sagt, Papa, wenn das recht ist, ich fahre mit dem Hermann. Und alle anderen ist der Eugen allein gefahren. Und dann unterwegs im Sessellift guckt er auf einmal rum, der Josua, und sagt, ah, jetzt fahrt der Papa allein. Sag ich, das macht gar nichts für den, der redet so viel. Und wir hören ja alles schon 2-3 Mal. Und jetzt beim Hochfahren sieht er vielleicht die Schneespuren, die Tierspuren im Schnee, da hat er neue Gesprächsstoffe, da könnte man, wenn er drüber ist, Neues hören. Und das hat ihm imponiert. Das sind Logik. Das brauchen Jungs. Und das können sie schon auf sich übertragen. Und das ist Kommunikation. Da ist mit so Jungs, das ist mir, da bin ich 63 und er ist ein Bub, da ist, aber das geht nur, wenn gefuttert wird. Und das ist ganz wichtig. Ich habe dann auch sie gelobt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich lobe euch nicht, dass er stolz wird über das Skifahren, sondern dass er sicher wird. Auch Gott lobt uns. Aber nicht, dass wir Pharisäer werden und stolz und dann der andere als besser erscheinen, sondern wir brauchen auch im Glauben auf Sicherheit, du guter Knecht. Soweit möchte ich jetzt an den Schluss kommen. Ich habe vieles aufgeworfen, manches auch an Erfahrung reingebracht. Jetzt möchte ich am Schluss noch den Epheserbrief lesen. Epheser 4, 12 und 13, ja, danke. Uhr 11. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Lehrern, zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, der durch den Leib Christi erbaut wird, bis dass wir alle hineinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der das sei im Maß des vollkommenen Alters Christi. Dieses Einssein mit ihm ist eigentlich das Schönste, was ein Mensch, vor allen Dingen ein Mann, erleben darf. Dass ein Leben lang das eins gemacht werden dürfen mit Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir haben im Nachbardorf ein Bauer-Ehepaar, eine gute Winzersfamilie. Er ist ein kräftiger Mann und sie ist so ein bisschen psychisch krank. Wir besuchen sie schon lange und sie hat sich irgendwann auch mal bekehrt. Und er ist schon ein Winzer, am liebsten liest er Schnäbel und schon oben. Das liest er. Und eigentlich ist man jetzt erst im Jahr, kommen wir oft hin und haben viele Gespräche miteinander. Er ist so ein Bauern, Katholik, katholisch, wo der wollte auch seine Gerechtigkeit schaffen. Irgendwann hat er mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen, da sind die Gläser hochgesprungen und sagte, ich akzeptiere nicht so einen Gott. Ich, guter Katholik, ich kämpfe um Reinheit. Und es soll alles nichts sein. Da zieht der Hure vor und bekehrt sie und macht sie rein. Und ich erreiche es nicht. Da geht's. Das sind Themen, wie der Whitfield einmal gepredigt hat. Da hat ein Bauer, der kam und das Einzige, was der Bauer gesagt hat, dann ein Farmer in den USA, sagte, er nahm mir meine Gerechtigkeit und stellte mich auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das brauchen Männer, diese Botschaft. Gerecht in Christus, Mann geworden in Christus. Und dann, jetzt habe ich der Petra gesagt, ach Petra, dein Mann bringt mir schöne Bücher mit und die haben mir nicht einmal Blumen oder irgendeine kleine Aufmerksamkeit gebracht oder sonst was und er kann schon ein grober Typ sein. Sie ruft dann immer an und sagt, aber sag nicht, dass ich angerufen habe. Und da geht es schon deftig zu. Er hat entsprechend auch eine Mutter, wozu ihm passt, so Kommandantin. Und dann habe ich Peter gesagt, wir bringen dir nie was mit. Ach, sagst du, weißt du, Hermann, wenn du die schönen Bücher bringst und der Norbert, der ist so voll mit deinen Gnadegedanken, da habe ich es auch schön nebendran. Da bin ich so geschenkt, das ist mehr wert wie ein paar Blumen. Also, wenn ein Mann wird, haben es auch Frauen nebendran schön. Mit anderen Worten. Also, es kann gar nichts Schöneres geschehen, als wenn ein Mann im vollen Maß des Christus Mann wird. Wisst ihr, kein so ein Seelsorger-Typ, der bei jedem Prediger, wo hergelaufen kommt, dann die Seelsorger rennen muss und seine Senile und Krankhafte und wo eigentlich auf Christus werfen, ist sich ganz mit Christus gestorben. Und dann hat er ständig mit dieser Selbstbeschäftigung, mit Selbstbeweihrauchung, Selbstsuche, Selbstfindung, läuft alles auf dieselbe Linie raus. Wir Männer sollten an Christus, dem Felsen, einfach zerbrechen. Und Männer werden. Baum des Lebens kommen, heimkommen. Amen.